Giesinger Bergfest. Löwenslänglich blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest Stammtisch-Episode Nummer 58. Ja, ich glaube, es ist wieder noch ein bisschen mehr Dampf drin in dieser Saison, als wir gedacht haben. Wir müssen über vieles reden. Und lieber Alex, einmal mehr zeigt sich, Stammtisch geht immer und überall. Und das ist gut so.
So ist es, auch am Flughafen.
Genau, weil wir machen hier quasi die Schalte zum, ich glaube, Münchner Flughafen. Wir haben Michael Schrodi am virtuellen Stammtisch der Löwenrunde. Seines Zeichens SPD-Politiker, Mitglied des Bundestages 2017 und ganz, ganz wichtig, Gründungsmitglied der Bundestagslöwen. Und allein deshalb sollte er einmal an diesem Stammtisch sitzen. Ich sage ein herzliches Hallo ins Erdinger Moos.
Ja, schönen Gruß zurück. Es freut mich, dass wir heute zusammenkommen. Ihr habt es vom letzten Mal, der Simon Pearson, Kumpel von mir, bei euch, glaube ich, gehabt. Und jetzt darf ich folgen. Der war übrigens auch dabei bei der Gründung der Bundestagslöwen in Berlin.
Ja, haben wir mitbekommen. Und es war ja im Rahmen des Auswärtsspiels auch bei Victoria Berlin.
Heimspiel.
Ja, Heimspiel. Vollkommen richtig. Wie konnte ich das nur vergessen? Nein, ein wunderbarer 2:0-Sieg. Gutes Omen. Ne? Also, aber ich glaube, da war auch ganz viel Stolz dabei, diese Zaunfahne dann zu sehen, oder?
Ja, absolut, natürlich. Also, ich habe schon 2017, als ich reinkam, gesagt, oder viele Kumpel, so, du musst jetzt dann die Bundestagslöwen gründen. Weil es gibt da so ein paar Fanclubs von Bundesliga-Vereinen. Und ich habe gesagt, wenn ich reinkomme, dann mache ich das auch. War aber gar nicht so mit der Pandemie, gar nicht so einfach. Wir hatten schon alles geplant, dann kam die Pandemie, mussten wieder abblasen. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt in der neuen Legislatur, jetzt ziehen wir es durch. Zum Glück sind alle, die damals gesagt haben, sie wollen dabei sein, auch wieder reingekommen in den Deutschen Bundestag. Und jetzt haben wir es dann auch wahrgemacht. Und tatsächlich 2 Tage nach dem Auswärts, respektive Heimspiel in Berlin, haben wir dann offiziell die Gründung vollzogen. Aber da auch schon die Zaunfahne in Berlin zum ersten Mal dabei gehabt. Also es war schön und waren unglaublich viele Löwenfans ja auch in Berlin, aber viele, die in Berlin auch tätig sind, arbeiten temporär oder auch dauerhafter geblieben sind. Also war Gaudi auf jeden Fall.
Wie groß ist denn die Löwenfraktion im Bundestag?
Also wir haben jetzt 18 Mitglieder, glaube ich, jetzt, wobei es nicht nur Bundestagsabgeordnete sind, sondern auch Mitarbeiter von Abgeordneten oder der Fraktion, also zum Beispiel haben wir den Kassier von uns, der ist auch von der SPD, aber aus der Bundestagsfraktion. Es gibt von der Linken und der FDP sind es Mitarbeiter aus von MdBs. Aber wir haben, glaube ich, 7 jetzt, zwischen 7 oder 8, also Bundestagsabgeordnete, die auch wirklich dabei sind.
Wie merkt man das, ob da ein Kollege ein Löwenfan ist? Kommt es in der imaginären Kaffeeküche zustande oder ist es dann irgendwann mal eine Äußerung, wo man sagt, das ist typisch weiß-blau? Ist da nicht irgendwas? Also gibt's da irgendwie so die Löwen-DNA, die einfach nicht zu verbergen ist, wo man dann merkt, wir ticken gleich?
Ja, das sind schon natürlich die bayerischen Abgeordneten, mit denen du dann ins Gespräch kommst und sagst, irgendwann kommst du ja auf Fußball und dann merkst du ja gleich, hat er Ahnung oder nicht, also ist er Löwenfan oder nicht Löwenfan und dann hat sich das so ergeben und wir haben dann auch konkret gesucht, ich bin ja jetzt der Vorsitzende der Bundestagslöwen, der erste Kontakt war A mit eben dem Kassier jetzt, der ist, lustigerweise habe ich den Gasthaus Valentin kennengelernt, das ist ja die Löwen, der Löwentreffpunkt, auch der Hauptstadt Löwen, es gibt ja auch einen Fanclub in Berlin, die Hauptstadt Löwen. Und mir wurde empfohlen, ganz einfach Gasthaus Valentin, Löwenfans, Oberpfälzer Wirt, übrigens auch Sozialdemokrat, also hat alles passt, ich gehe da hin und da bin ich da gesessen, habe das Spiel gewesen, war unter der Woche ja eben ein Spiel gegen Haching, Nico Kager 1-0, glaube ich, immer da gewonnen oder so war das. Und halt nur ein Platz da frei, ich saß da, wir kommen so ins Reden und der fragt natürlich, und was machst du da in Berlin, was arbeitest du? Ja, jetzt Tusettler, warum sagst du, bist Abgeordneter? Dann sagt er, ja stimmt, du bist der Schrodi, oder? Dann sag ich, wer weiß jetzt der das? Ja, ich arbeite im Finanzministerium, vorher für die SPD-Bundestagsfraktion und du bist jetzt im Finanzausschuss. Und so kamen wir zusammen. 2 Monate später hat er wieder für uns in der Bundestagsfraktion gearbeitet und der war einer der Gründungsmitglieder. Und Erhard Gründel habe ich so im persönlichen Gespräch, der kommt da aus Niederbayern, auch gleich als Löwenfan geoutet. Und so haben wir uns mal zu dritt auf den Weg gemacht und noch so ein paar andere gefunden und mancher wusste auch, der ist ein Löwenfan und so haben wir das dann langsam so entwickelt.
Es klingt so nach Domino-Effekt. Wenn es läuft, dann läuft es.
Ja, wobei man musste schon was tun. Das kam nicht alles von alleine. Am Anfang schon, am Anfang hat es sich so ergeben und da haben wir bewusst gesucht und da sind aber auch dann fündig worden. Wobei es auch Zufälle gab, es dürfen auch Mitarbeiter ja Mitglied werden und ich bin, das war jetzt 3 Jahre her, bin durch eine Liegenschaft des Bundestags, da kommt mir einer mit Löwentrainingsjacke entgegen. Da denke ich mir, das gibt's doch nicht. Dann habe ich wirklich angesprochen, habe gesagt, sag mal, was ist mit dir los? Ja, er hat halt in München mal gelebt, aber ist eigentlich, ich weiß gar nicht, wo er her ist, aber in Berlin, arbeitet jetzt für die Verwaltung, für die Poststelle des Bundestages und ist Löwenfan, läuft mit dem Löwenanzug umeinander. Dann habe ich das sofort angesprochen und der ist auch Mitglied geworden jetzt. Also es sind lustige Zufälle auch und wir sind ja immer noch auf der Suche nach genau solchen Leuten, die noch gar nicht wissen, dass es uns gibt, aber irgendwo bei irgendwelchen Stellen des Deutschen Bundestages noch tätig sind und vielleicht auch dazu stoßen.
Wer weiß, geht ja von, keine Ahnung, vom Kanzler bis zum Facility Manager runter. Ne? Also da gibt es ja vielfältigste Mitarbeiter.
Auch ehemalige übrigens. Es gibt ja einen CSU-Finanzminister, der auch Löwenfan ist, einen ehemaligen. Theo Weigel und da unsere CSUler haben es halt hingekriegt, dass die mal, entweder haben es nicht gefragt oder sie haben es nicht hingekriegt. Ich habe gesagt, der kann auch Mitglied werden, wäre ja auch eine schöne Sache. Aber der ist es noch nicht. Also wenn er jetzt dann zuhört bei euch, macht er bestimmt dann soll er sich bei mir melden, dann kann er Mitglied werden.
Das würden wir uns auf die Fahnen schreiben, wenn wir das können.
Gibt es eigentlich sowas Vergleichbares im Bundestag von anderen Vereinen oder ist das so der erste Fanclub seiner Art?
Na, gibt schon. Es sind, glaube ich, neben uns noch 11. Ich weiß gar nicht, ob es stimmt, dass die ersten so ein Eintracht-Frankfurt-Fanclub ist. Ich glaube, Freiburg hat jetzt auch neu gegründet mit uns. Und es gibt noch Köln, Gladbach, Dortmund, Schalke, glaube ich, auch. Also 11 sind es, genau. Mhm. Aber ich habe ja in meiner Einladung geschrieben, wir sind der einzige relevante Club aus Bayern, der jetzt auch einen Bundestags-Fanclub hat. Und da sind wir schon stolz drauf.
Das unterschreiben wir so. Das lassen wir genau so stehen, weil es stimmt.
Genau. Ja.
Herr Schrodi, lieber Alex, noch fehlt uns die Anja am Stammtisch, aber es ist ein Stammtisch. Wenn wir einen Stammtisch über das Erdinger Moos machen können, dann können wir auch jemanden noch dazu holen, der noch gerade in der Arbeit festsitzt. Also, lasst uns mal einmal aufs letzte Wochenende blicken. Souveräner 3:0 Erfolg des TSV 1860 gegen Havelse, gegen einen feststehenden Absteiger. War dann doch auch hinten raus deutlich, war aber auch ein bisschen eine schwere Arbeit. Und aber wenn man jetzt mal ehrlich ist, das konnte man auch erwarten. Wichtig ist, Hausaufgaben gemacht. Herr Schrodi, Sie im Stadion, ist sich's ausgegangen? Sie haben ja eine Dauerkarte.
Ich habe eine Dauerkarte, diesmal ging es sich nicht aus, weil meine Tochter ihren Geburtstag nachgefeiert hat, aber ich habe während sie, das war so in der Tanzschule, da haben sie ja diese 8, da haben die so ein bisschen rumtanzen und ich habe währenddessen auf dem Handy Magenta nebenher natürlich geschaut. War jetzt, sage ich mal, ein Arbeitssieg, ja. Also es war jetzt spielerisch, weil die standen tief, ist immer ein bisschen schwer, jetzt nicht so wirklich überzeugend, am Schluss ist es wurscht, gewinnt 3:0. Mir wäre es aber lieber gewesen, offen gestanden, wenn wir jetzt schon über die Chancen noch im Aufstiegsrennen reden, wenn diese blöde Unentschieden-Serie in der Hinrunde, also da gewinne ich dann lieber so ein Spiel 1 oder anderes 1, statt das 3:0 und dieses 6 oder 7 Unentschieden, die wir hatten. Hm. Und jetzt wird es natürlich trotzdem schwer, schwer am Schluss noch. Also beim Fußball ist alles möglich, aber ja, Lautern in Köln, wir zweimal gewinnen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber die Grundlage ist mal gelegt. Hätte sich auch keiner gedacht, dass wir wirklich nochmal hinschnuppern. Also das ist ja schon was.
Das ist absolut richtig. Und ich habe auch erst, glaube ich, dreimal in den Augen reiben müssen, als ich dann die anderen Ergebnisse gesehen habe. Und dann ging plötzlich doch die Rechnerei wieder los. Und wie oft wir das hier an diesem Stand schon gesagt haben, diese dritte Liga macht einen wahnsinnig. In jeglicher Hinsicht. Und ja, ich sag mal so, das Ziel bleibt Platz 4. Das war ja vor ein paar Wochen, war das auch am Wackeln. Jetzt hat Osnabrück ordentlich gewackelt und 60 hat tatsächlich diese Wackler ausgenutzt. Ich sage nur, Tordifferenz aufpoliert. Mhm. Plötzlich hat man das deutlich bessere Torverhältnis und auch 3 Punkte Vorsprung, 2 Spieltage vor Schluss. Alex, wie oft Mannschaft hast du dich in den letzten Tagen, Wochen schon hier aufgeregt über die Lage der Liga. Wie geht's dir gerade? Machen wir hier eine Selbsthilfegruppe?
Ich bin weit davon entfernt, mich aufzuregen. Also nach dem Wochenende, glaube ich, braucht man sich nicht aufregen. Wir haben ja am Freitag einen kleinen Fanabend gehabt im Giesinger Bräu. Da war auch der Maxi Thonhauser da und der hat dann irgendwann in der Pause gesagt, ja, Aufstieg ist weg, Braunschweig hat gewonnen. So, dann war für mich das Thema war eigentlich vorher schon durch. Aber da war es dann endgültig durch und dann, ja, man denkt ja gar nicht mehr an Kaiserslautern, dass die ja diese verzwickte Lage haben mit spielfrei am letzten Spieltag und so. Das war eigentlich fernab meiner Wahrnehmung, dass Kaiserslautern überhaupt noch in Reichweite ist. Und dann läuft das Wochenende so, wie es eben gelaufen ist. Und jetzt bin ich eigentlich nur dankbar, dass wir 2 Spieltage vor Schluss immer noch darüber spekulieren dürfen, ob es klappt. Also du kannst jetzt ja nicht mehr verlieren. Du kannst im schlechtesten Fall mit einem Sieg gegen Magdeburg Platz 4 festmachen. Das ist ja auch schon was. Und dann kannst du schauen, was kommt. Dann muss Lautern liefern. Und ich bin eigentlich sehr, sehr stark davon überzeugt, dass Lautern patzt gegen Köln, weil die haben die Hosen dermaßen voll. Ich habe ein bisschen die Ausschnitte auch gesehen von der Niederlage jetzt gegen Dortmund 2. Und ja, die haben die Flatter. Ich meine, die waren vor 2-3 Wochen, waren die gefühlt durch. Ich glaube, dass die selbst so ein bisschen schon auch mit dem Kopf in der zweiten Liga waren. Und jetzt verspielen sie den zweiten Platz und spüren unseren Atem. Also durch ist das Ding noch nicht.
Es ist halt auch diese böse Situation nach der Türkgücü-Pleite, dass es wirklich so ist, dass Kaiserslautern jetzt am letzten Spieltag spielfrei hat und auf dem Sofa zittern muss. Ja. Es ist schon ein bisschen wahnsinnig. Herr Schrodi, wie sehen Sie denn die Lage? Es ist eine irre Ausgangslage jetzt.
Ja, aber sie müssen nur zittern, wenn wirklich jetzt einiges passiert. Also natürlich, kriegen die jetzt auf die letzten Meter doch noch weiche Knie. Hat man gesehen gegen Dortmund, also schon eine Packung zu Hause, 0-3 dann und dann in den 91. erst quasi den Anschlusstreffer. Und gerade auch mit dem Druck, ja, 48.000 Zuschauer, da kamen die nicht zurecht. Und das kann schon, also so, Köln hat aber auch die letzten 4 Spiele, glaube ich, nicht gewonnen und auch wieder sind auch nach hinten raus jetzt noch gefährdet bezüglich Abstieg. Also, und das eine ist ja Lautern, wir müssen ja auch liefern. Und das Magdeburg hat sich ja gegen Braunschweig auch nicht aufgegeben, ja, und sind schon stark in der Saison. Und dann, selbst dann, so, und das wäre ja der Treppenwitz der Geschichte, kommt der Dortmund, die jetzt Kaiserslautern in die Suppe gespuckt haben, auch nochmal zu uns und hat gesehen, wie stark die auf sind. Also es ist schon, wenn man es insgesamt betrachtet, sage ich mal, eher unwahrscheinlich, dass man schafft. Da muss viel zusammenkommen. Auch wenn Kaiserslautern, sage ich mal, mitspielt, auch wir müssen 2-mal gegen richtig bockstarke Gegner gewinnen. Und wenn das alles klappt, nehme ich es mit. Da spielt man gegen Dresden in der Relegation. Das wird auch nochmal, wären schöne Partien. Aber jetzt von Spieltag zu Spieltag schauen, wie man so gesagt hat, das. Und dann schauen wir weiter.
Ich halte es tatsächlich auch für wahrscheinlicher, dass Kaiserslautern patzt, als dass wir gegen Magdeburg gewinnen. Ja. Ist so mein Gefühl. Weil Magdeburg natürlich ist aufgestiegen, kann jetzt dann im letzten Heimspiel so den Aufstieg nochmal feiern. Und ja.
Na, also es läuft ja, wenn es nach Löwenmanier läuft, gewinnt man Magdeburg, Lautern verliert. Und gegen Dortmund kriegen wir da 93. 1-1. So. So, das wäre so wie gegen Saarbrücken oder der Mist. Ich meine, da darf man auch nicht drüber nachdenken, welche Punkte wir wirklich verloren haben wegen Schiedsrichterfehlentscheidungen. Es ist wirklich, man darf nicht drüber nachdenken, weil sonst wären wir richtig dick im Geschäft. Da 2 Punkte mehr. Was war danach noch ein Spiel, wo man 1-1, da waren 2 Spiele, wo wir doch Schiedsrichterentscheidungen hatten, die gegen uns gelaufen sind und wir da Punkte verloren haben. Also es war schon massiv ärgerlich. Aber ist so, wie es ist.
Ich lade mal die Anja ein zu unserem Stammtisch. Wie gesagt, es ist immer schön, am Stammtisch ist immer Platz frei und für die Guderin sowieso. Grüß dich, Anja. Ich hoffe, du kannst uns schon hören. Nö. Sie ist noch im Onboarding-Prozess. Alles gut. Wie gesagt, Stammtisch und der funktioniert überall. An dieser Stelle schmeiße ich mal ganz kurz ein immer wieder gern genommenes Zitat meines Vaters hier rein. Kaiserslautern muss in Köln verlieren, 60 muss beide Spiele gewinnen und wenn dann der Schiedsrichter noch an die Eckfahne bieselt, dann wird es noch was mit dem Aufstieg.
So kann es klappen.
Aber die Anja ist ja der personifizierte Optimismus. Also die jetzt, Anja.
Ich war gestern beim Maibaum aufstellen in Germerswang und da habe ich so einen netten alten Mann getroffen, der hatte so einen Blaskapellen 1860 Gurt. Und die haben während Corona eine Blaskapelle für 60 gegründet und haben nur zweimal geprobt, aber die sind schon mit Feuer und Flamme dabei. Und die gehen auch gegen Dortmund ins Stadion. Und dann habe ich gesagt, das ist gut, weil dann treffen wir uns zum Aufstieg. Also zum Relegationsspiel dann.
Okay.
Und dann haben wir auch gleich ausgemacht, dass wir nach Dresden fahren.
Germerschwang ist bei mir im Wahlkreis, quasi 4. Landkreis. Mhm. Schön. Da gibt es tolle Blaskapellen. Also.
Ja.
Das sieht man doch.
Da frage ich gleich mal, Herr Schulti, wie sieht es denn aus mit der Musikalität bei Ihnen?
Ich habe mir selbst ein bisschen Schlagzeugspielen beigebracht, aber ansonsten war es das auch. Also es hat gereicht, dass ich mal ich war ja vor meiner Zeit als Bundestagsabgeordneter Lehrer am Viscardi-Gymnasium in Fürstenfeldbruck und da ein bisschen in der Lehrerband ein bisschen rumgehauen, aber das war es dann auch schon.
Naja, auch so ein bisschen auf die Pauke hauen.
Da waren die lauten Töne gefragt, bin ich eigentlich gar nicht so, aber hat Spaß gemacht. Also ich bin ja, sagen wir mal, 77 geboren, das war die Zeit des Punkrock und das ist auch eher so meine Musik und da war man zu Hause und hat so ein bisschen Punkrock gehört oder Nirvana oder so und dann einfach mal selber rumgeklopft und jetzt kaufe ich mir ein Schlagzeug, habe ich auch gemacht und habe es ein bisschen selber Geld beigebracht, rumgehauen. Aber das ist alles, also sonst bin ich wahrlich nicht musikalisch.
Aber Sie haben eine Dauerkarte für den Stehplatzbereich. Also wer jetzt glauben würde, dass da jeder Politiker, also zumindest
Stehhalle.
Also VIP, bitte?
Stehhalle.
Ja, okay, aber da steht man ja auch.
Ja, meistens.
Aber ich wollte damit nur sagen, wer glaubt, dass jemand, der im Bundestag ist oder politisch auch ganz, ganz stark aktiv ist, nur in der VIP-Lounge rumhängt, das müssen wir hier gleich, glaube ich, gleich auch nochmal zur Seite schieben. Und Sie nicken schon so zustimmend.
Ja, habe ich auch keine Lust. Ich gehe ins Stadion, seit ich, dass ich 2 Jahre alt bin. Mein Onkel ist ja 60er-Spieler alt, sagt Schorsch Metzger in den 70er Jahren von 70 bis 80 oder 81. Als diese Aufstiegsspiele waren, 60 Bielefeld, 4-0 von auf der Alm, hier 4-0 gewonnen und dann dieses Entscheidungsspiel in Frankfurt, da war meine Mutter gerade hochschwanger, als die Schwester von Schorsch Metzger. Und da bin ich auf die Welt gekommen, war im Grunde an der Grünwalder Straße und im Stadion. Und das ist eigentlich meine Heimat. Und dann, als ich ein bisschen älter war, halt Westkurve und da dann Dauerkarte. Und da gab es so eine Zeit, in der ich selber viel gespielt habe. Ich habe bis zur Regionalliga auch selber Fußball gespielt. Auch gegen die zweite von 60 ein paar Mal. Marcel Schäfer zum Beispiel damals in der Zeit oder Daniel Mayer. Mhm. Das war so damals die zweite Mannschaft. Haben wir gegen die gespielt. Und dann habe ich ausgesetzt und auch in der Arena-Zeit nicht immer. Und dann habe ich mir, glaube ich, in der vorletzten Saison in der Arena wieder eine Jahreskarte gekauft, weil ich doch öfters draußen war. Und es war das Gute, weil dann habe ich ja das Vorkaufsrecht auch für das Grünwalder gehabt. Und also seit der Zeit quasi eine Dauerkarte. Aber bitte nicht VIP und nicht geschleckert, sondern mit der Bratwurst und einem Bier und ein paar Kumpels vorher im Schauermäuer oder sonst irgendwo am Grünspitz. Also es muss schon einmal sein.
Da sind wir wieder beim Kfui, was wir jedes Mal an diesem Stammtisch haben.
Das
gehört einfach dazu.
Nein, das gehört wirklich dazu. Das war schon ein bisschen traurig. Also ich bin jemand, der auch in die Arena rausgegangen ist. Ich war auch im Olympiastadion dabei. Aber tatsächlich ist 60 und so bin ich sozialisiert einfach das Grünwalder Stadion. Das ist einfach so und es macht unglaublich viel Spaß. Ich habe mal einen Mitarbeiter von mir, aus dem Berliner Büro, es ist einer, der in Bayern aufgewachsen ist, Miesbach, aber ja, Fan kann man nicht sagen, also er sympathisiert mit dem anderen Verein. Und da habe ich gesagt, jetzt schaust du mal ins Grünwalder, war er erstmal dabei, es war Regionalliga, es war dritte Liga gegen Würzburg und da habe ich das ganze Programm gemacht, vorher mal Schamamäu und Grünspitz und Ding und nachher nochmal und so weiter. Und er war von dieser ganzen Atmosphäre, dieses alte München auch, ja, das nicht so geschleckerte München, war der so begeistert und musste neidlos anerkennen, dass das wohl schon das schönere und bessere Stadion ist in München. Also es hat schon was.
Bekehren wird schwer, aber jemanden dazu zu bringen, zuzugeben, dass das andere ziemlich geil ist, ist auch schon sehr, sehr viel wert. Sie haben schon angesprochen, Sie haben bis zur vierten Liga quasi gespielt. Ich habe hier mir notiert, Pippinsried, Fürstenfeldbruck und FC Ismaning.
Mhm, so ist das.
Und wenn man transfermarkt.de glauben darf, waren das 104 Einsätze in der Oberliga Bayern, also vierthöchste Spielklasse, 20 Buden und dazu noch einmal DFB-Pokal. Und da strengt sich jetzt die Frage auf, weil das wird hier nicht beantwortet. Welche Position haben Sie denn gespielt?
Sowohl zentrales Mittelfeld, also der klassische Zehner, also in den Spitzen, als auch, wir haben auch mit drei Stürmern bei Bruckmann gespielt, dann rechts vorne, so den über außen, eins gegen eins. Und ich war auch berühmt-berüchtigt, dass man mich auch im 16er, also nur mit Fouls stoppen kann. Andersrum gesagt, ich habe viele Elfmeter rausgeholt, durch meine Schnelligkeit und mein trickreiches Spiel.
Beim Stichwort trickreichen Spiel, und ich muss auch sagen, die Quote ist für einen Mittelfeldspieler in erster Linie auch überhaupt nicht schlecht, was die Tore angeht. Jemand, der eine extrem gute Quote hat, das ist Marcel Beer. Ich glaube, mit dem müssen wir mal ganz kurz sprechen. Liebe Anja, Bold Prediction, Torjägerkanone wieder an 60 München?
Mit Sicherheit doch.
Ja, zumal also ja Bades-Artig verletzt ist. Ja. Also ich weiß gar nicht, ob der noch zum Einsatz kommt diese Saison. Also der kann ja eigentlich gar nicht mehr zurückschlagen.
Naja, und Bär muss ja noch ganz viele Tore schießen, damit das ja auch alles funktioniert, so wie ich mir das ausgemalt habe.
Ist richtig.
Und wenn also wir mal ist ganz in meiner Rechnung die Torjägerkrone für ihn eh schon drin.
Ach so, okay. Ja, genau. Ich habe mir mal angeguckt, Marcel Bär führt ja durch seinen Doppelpack gegen Havelse jetzt mit 19 Toren die Torschützenliste der dritten Liga an. Er hat dafür ja nur 2 Elfmeter, Barisch-Artig hat 18 Tore, hat aber 4 Elfmeter dafür benötigt. Also auch das untermauert, dass Marcel Bär eigentlich der beste Stürmer der dritten Liga ist.
Ja, wer hätte denn das gedacht, oder? Also im Dezember oder so, wenn jemand gesagt hätte, Marcel Bär holt die Torjägerkanone in der dritten Liga, da hat mir ja gesagt, was nimmst du denn?
Und jetzt, ich glaube, das sagt man als Löwenfan sowieso ziemlich oft. Herr Schrodi, Marcel Bär, da fehlen einem schon auch ein bisschen die Worte, oder? Weil welche Entwicklung der genommen hat.
Ja, wobei er natürlich auch davon profitiert, dass das Spiel auf ihn zugeschnitten ist jetzt auch. Ja. Er hat Sascha Möllers in Ehren, riesige Geschichte. Mein Sohn ist großer Fan von Sascha Möllers, aber der hat natürlich den Raum für sich beansprucht. Also sowohl in der Kabine, in der Hierarchie, wie auch dann auf dem Platz und hat halt vielleicht auch manch andere Spieler nicht ganz zur Entfaltung kommen lassen, wie das vielleicht möglich gewesen wäre. Und jetzt ist das Spiel halt auf ihn zugeschnitten. Er ist der Zielspieler vorne drin, hat die Möglichkeiten und macht es dann auch unglaublich gut. Hat einen Riecher, ist auch schnell, ist kopfballstark, nimmt also alles mit. Die Entwicklung ist schon gut, aber die Mannschaft akzeptiert ihn halt jetzt als den großen Zielspieler vorne drin. Davon profitiert er auch.
Das, glaube ich, kann man so sagen. Etwas, was mir auch auffällt, Kevin Godin hat jetzt hier nicht die beste Saison gespielt, aber wenn er denn eingewechselt wird, irgendwie hat er raus immer wieder, ist er beteiligt an mitentscheidenden Toren, die den Deckel drauf machen. Jetzt wieder die Vorlage für Marcel Bär zum 3:0 in der 89. Minute. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dem würde ich schon wünschen, dass er jetzt nochmal durchstartet. Er hat einfach jetzt wirklich Schwierigkeiten gehabt. Aber mit Blick auf die neue Saison könnte ich mir schon gut vorstellen, dass da noch ein bisschen was vorangeht.
Ja. Wie ist denn seine Vertragssituation? Hat er noch Vertrag?
Hat noch. Der sollte noch. Ich glaube, der hat auch einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben. Ich bin mal so frei. Philosophiert gerne in den Stammtisch. Manier mal kurz weiter. Ich check das mal kurz.
Ich bin mir relativ sicher, dass der noch Vertrag hat.
Ich auch. Und, die letzten Male haben wir den nicht aufgezählt.
Ja, und du brauchst ja auch im Kader genau solche Spieler, die du einfach auch von der Bank bringen kannst, zuverlässig und die dann gleich liefern. Weil du kannst nicht nur Stammspieler im Kader haben, das geht ja gar nicht. So ein Backup, ein sehr, sehr guter Backup ist Kevin Godin.
Wobei es, glaube ich, nicht sein Anspruch ist, Backup zu sein.
Wahrscheinlich.
Er ist Stammspieler gewesen, glaube ich, bei Nürnberg, auch zweite Liga und so weiter. Also es ist nicht so, dass er das auf Dauer sein will. Die Frage ist halt, was ich nicht weiß, aber was anderes nach Spielkarte als rechts hinten, weil er hatte halt große Konkurrenz mit Deichmann und Wilsch. Also wenn er wieder fit wird, dann hat er natürlich große Konkurrenz, aber ja, du brauchst aber trotzdem die Breite im Kader. Hast du gesehen, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, warum wir nicht ganz oben rangestuppert haben, dass am Schluss dann schon manchmal die Breite gefehlt hat und die Wechsel dann auch nicht. Das Spiel Waldhof war natürlich viele verletzt oder Corona-krank, aber du hast richtig gemerkt, was da auf der Bank bloß noch da ist. Und da waren wir halt ja, heillos unterlegen am Schluss. Hm. Also brauchst die Breite auch, aber dass er den Anspruch hat zu spielen, glaube ich schon, dass der nicht zufrieden ist, dann irgendwie nur immer in der 85. Minute reinzukommen. Hm.
Also Vertrag bis 2023, da lagen wir ganz richtig. Insgesamt 22 Einsätze doch in diesem Jahr, allerdings halt 19 Einwechslungen. Und aber trotzdem, also vor allem jetzt in der Rückrunde war es halt wirklich so, also ich meine, seine beiden Tore gegen Tor und Kaiserslautern, also gegen Kaiserslautern, da müssen wir nicht drüber reden. So viele Minuten braucht er nicht, um doch dann doch ein bisschen Einfluss aufs Spiel zu nehmen. Und er hatte auch Pech mit seiner Corona-Erkrankung, das Thema haben wir halt einfach immer noch, sollten wir nicht außer Acht lassen. Ja, Saisonendspurt. Schauen wir nochmal ganz kurz auf die Schlussrunde. Kaiserslautern jetzt am kommenden Wochenende. Das letzte Spiel der Saison für Sie schon. Also bei Viktoria Köln, 60 München kommende Woche in Magdeburg und dann eben zu Hause Dortmund 2. Und gucken wir mal zurück, Osnabrück, 3 Punkte hinter 60, 7 Tore, schlechteres Torverhältnis. Ich finde es immer noch Wahnsinn, dass es so gekippt ist. Spielen zu auswärts in Havelse, also in Hannover, und haben dann nochmal Magdeburg zu Gast. Also Magdeburg greift unmittelbar nochmal ein, obwohl die schon durch sind. Ich sage mal so, 60 hat das schwerere Programm auf dem Papier mit Magdeburg und Dortmund 2. Auch Osnabrück muss erstmal gucken, ob sie Havelse wird mit dem letzten Spiel in der Hannoveraner Arena schon auch nochmal zeigen wollen, dass sie was können. Und es kommt halt drauf an, ist Magdeburg feiermüde? Ich meine, letztes Heimspiel ist es dann jetzt gegen 60 am kommenden Wochenende. Also Party wird es danach sowieso geben. Aber die Frage ist halt, ist man noch so konzentriert bei der Sache? Wäre nicht das erste Mal, ich grüße Richtung Seitenstraße, das gewiss.
Ja, so manchmal.
Dass da nicht mehr funktionieren.
So mancher Meister, feststehender Meister, kriegt doch mal gerne eine mit.
Die auch nach Ibiza fliegen.
Vielleicht war Magdeburg auch schon in Ibiza.
Das kann auf auch Ibiza? Sein. Oder auf Malle.
Weiß man nicht.
Ich glaube, der Drittligaspieler fliegt eher nach Malle als nach Ibiza.
Ja.
Ibiza ist erst ab Bundesliga.
Vielleicht verpassen sie auch einfach ihren Rückflug, wenn sie schon da sind. dann wäre die Sache ganz schnell gegessen.
Nicht ja, Antritt-Heimmannschaft, x zu 0, 0 zu x quasi dann.
Ja, dann haben wir das mit dem mit der Tordifferenz auch wieder ausgemerkt.
Ja, aber dann machen wir doch einfach mal eine Bowl-Prediction mit Blick auf das kommende Wochenende. Kaiserslautern in Köln, was sind denn eure Tipps? Herr Schludi, fangen Sie doch mal an.
Ja, 2 zu 1 für Viktoria.
Ah, okay.
Mhm. Anja, Alex?
Anja?
0 zu 2 aus Lauterner Sicht.
3 zu 1 für Köln.
Und jetzt bin ich leider der Spielverderber. Ich sage, es geht 1-1 aus.
Ja, einer ist immer ahnungslos in der Runde.
Ja, eben.
Okay. Gut, 60 in Magdeburg.
Auch 2 zu 1 für uns.
2-0, da schießt keiner mehr ein Tor.
Für uns 2-0.
Für uns, ja.
Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt pessimistisch und sage 1-1. Lasse mich gerne eines Besseren belehren.
Ich war in Magdeburg dabei, als wir da, was war das, 5 oder 6-1 verloren haben. Da war ich auswärts mit dabei, da haben wir einen Nordsee-Urlaub gemacht und ich habe meiner Frau gesagt, wenn auf dem Weg dorthin ein Spiel von 60 auf dem Weg, schauen wir uns das an. Das sagt ja freilich. Und dann war es so Magdeburg, dann habe ich gesagt, so, jetzt ist es soweit. Und dann sind wir mit den Kindern vor 2 Jahren oder so, also die kleine 6, der ältere 18 oder hingefahren und standen nach einer halben Stunde 4-0 hinten. Wir haben eine Gaudi gehabt in dem Stadion. Ich weiß nicht, wir haben eine Viertelstunde lang ein Lied durchgesungen. Wir holen die Meisterschaft und den Europa kommen und der von Karl ist uns scheißegal. Und da waren selbst die Magdeburger beeindruckt. Ich hoffe, dass ich diesmal, also ich bin nicht dabei. Ja, also ein gutes Omen, ich bin nicht dabei in Magdeburg. Also diesmal liegt es nicht an mir. Wir gewinnen dann diesmal.
Da würde ich tatsächlich mitgehen. Ich sage, das wird 0 für 60. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz zähes Ding, weil über die individuelle Klasse des FCM müssen wir nicht reden. Aber ich glaube schon, dass die Löwen hungrig sind und da punkten. Und dann haben wir nächste Woche zumindest mal den kleinen Showdown noch um Platz 4. Oder aber Osnabrück lässt sich beim TSV Havelse auch noch einen Stolperer reinschmeißen. Diese Liga ist einfach insgesamt ein bisschen gaga. Herr Schrodi, ich habe tatsächlich noch eine Frage. Wie viele Gemeinsamkeiten gibt es denn zwischen Politik und dem Löwenkosmos? Was würden Sie sagen? Hilft das eine beim anderen?
Ja, das hilft jetzt gerade, wenn man meine Partei anschaut. Ja, also das habe ich jetzt schon öfters gehabt, diese Frage, gibt es da Verbindungen? Wir standen, glaube ich, vor einem Jahr bei 14% und sind jetzt stärkste Fraktion. Ich hab mal im Interview mit einer SPD-Zeitung dem Vorwärts gesagt, was die Überschrift war dann, was kann die SPD von einem Drittligisten lernen? Ich habe damals gesagt, 60 ist wieder zurück zu den Wurzeln ins Grünwalder Stadion, hat wieder eine Mannschaft aufgebaut, auf die man stolz sein kann, statt irgendwelchen abgehalfterten oder millionengeilen Stars, die man geholt hat, inklusive portugiesischen Trainer. Und daran kann sich die SPD ein Vorbild nehmen, zurück zu ihren Wurzeln und da wieder durchstarten. Und jetzt sage ich es andersrum. Man sieht, es kann funktionieren, wenn man seiner Linie treu bleibt. Keiner hätte gedacht, dass wir die Wahl gewinnen. Wir haben gesagt, wir haben eine Idee, wir haben einen Plan und wir ziehen es auch durch. Und deswegen würde ich auch 60 raten, bei dem eingeschlagenen Weg zu bleiben. Ich finde auch da zum Beispiel die Ruhe, die durch das Präsidium reingekommen ist und eben nicht jeden Tag eine Sau durchs Dorf zu treiben, die Trainer in Frage zu stellen, die Auseinandersetzungen mit dem Investor, sondern das in Ruhe zu regeln und das Beste für 60 auszuholen. Das soll man beibehalten. Und in der schwierigen Situation, in der dritten Liga zu sein und in dieser Wahnsinnsliga, die ja wirklich auch stark ist, mal rauszukommen, das ist ja nicht so einfach. Das probieren ja andere auch, da die Ruhe zu bewahren, nicht wieder in Panik zu überfallen, sagen, jetzt müssen wir 5 neue Spieler kaufen und die ganz teuer, sondern eine gewachsene Struktur weiter aufzubauen, auch mit dem Trainer. Das halte ich für vernünftig. Also ein paar Parallelen gibt es schon. Und 60 ist ja der Arbeiterverein, wir sind die Arbeiterpartei, also da passt es ja auch zusammen, also passt es insgesamt ganz gut zusammen.
Weil Sie es auch gerade gesagt haben, Konstanz, dann interpretiere ich das auch so, Sie sind ganz, ganz schwer dafür, dass auch Michael Köllner nächste Saison auf der Trainerbank sitzt.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das A passiert und B das Beste ist. Ich hatte zwischendrin so ein bisschen meine Zweifel, ob er die Mannschaft noch erreicht, weil die haben wirklich, ich habe mich so gewundert, wie die in diesem Jahr Fußball gespielt haben. Wir haben einen Fußball gespielt in der letzten Saison. Wir haben die anderen beherrscht. Wir haben die so reingepresst. Wir haben die dann spielerisch auseinandergenommen. Das war der Wahnsinn. Und du hast diese neue Saison gehabt. Ich dachte mir, was ist los? Die sind punktuell ein bisschen verstärkt, aber was ist los? Kein Druck, so Spiele gegen Viktoria Köln oder Türkgücü, das Heimspiel. Da waren die ja klar besser als wir. Wir müssen klar verlieren eigentlich. Ja. Das war so schlecht. Und ich dachte mir, was ist da falsch? Erreicht er die Mannschaft nicht? Ist da in der Mannschaft irgendwie eine Unwucht drin? Muss aber sagen, da hat sich die Mannschaft und der Trainer unglaublich herausgearbeitet. Und im Grunde sind wir jetzt spielerisch genauso stark und konstant als auch in der Rückrunde, gerade wenn man sich die Punktausbeute ansieht. Insofern würde ich schon sehr stark dafür plädieren, noch einen Anlauf zu nehmen mit dem Trainer. Punktuelle Verstärkung, sonst zusammenhalten die Mannschaft. Ich glaube, man da mal angreifen kann.
Das, glaube ich, kann man so stehen lassen. Sie haben gerade noch mal ein schönes Stichwort gegeben. Sollte 60 nun dieses letzte Spiel oder sich gut verkaufen an den letzten beiden Spieltagen mit einem Sieg und einer gleichzeitigen Niederlage für Kaiserslautern, 60 die zweitbeste Rückrundenmannschaft und könnte sogar noch die beste Rückrundenmannschaft der dritten Liga werden. Die Hinrunde tut's weh, aber
umso mehr.
Ja, die hat schon insgesamt unglaublich wehgetan, nicht nur von der Ausbeute her, sondern auch von der Art. Ja. Du kannst ja mal ein Spiel unglücklich verlieren, aber du hast ja eher Glück gehabt bei manchen Punktgewinnen. Ja. Ja, auch in den Heimspielen. Da war null Präsenz, da war null Griffigkeit da. Und ich habe mich echt gefragt, wie das zustande kam, weil man eben die letzte Saison kannte. Und ja, keine Ahnung. Michael Köln hat übrigens ja mitbekommen, dass wir uns da gegründet haben. Und mein Vater ist ja eh jeden zweiten Tag da draußen. Hat der Kölner gesagt, er will mal mit mir reden. Und vielleicht trifft man sich ja mal. Das würde ich ihn gerne fragen. Was war die Ursache dafür, dass wir in der Hinrunde so einen Bruch hatten? Weil das ist für mich unerklärlich.
Ja, Vor allem, weil du die Diskrepanz hattest zwischen richtig guten, starken Spielen, ich sage nur 6-0 gegen Freiburg 2 und Schalke,
Schalke
im Pokal.
Ja.
Und dann eben so diese ich sage es mal böse, Larifari-Spiele, wo du dir denkst, wie kann das sein, dass das überhaupt nicht funktioniert? Türkgücü war, glaube ich, das beste Beispiel dafür. Es ist einfach wahnsinnig. Kurz noch ein Blick eine Etage höher, dort, wo wir die Löwen ja gerne wieder sehen wollen würden. Nächstes Jahr Ingolstadt und Aue, die spielen in der dritten Liga. Dresden steht jetzt schon fest, 2 Spieltage vor Schluss, geht in die Relegation. Ingolstadt, Wiedersehen macht Freude. Aue, das Wieso? Ist schon...
Wir sehen Ingolstadt nicht wieder. Ich möchte euch da nichts sagen, aber wir sehen die nicht wieder. Ich verstehe dieses Gespräch nicht.
Wir müssen eher darauf schauen, wer nicht aufsteigt aus der zweiten Liga, wer in der zweiten Liga bleibt und dann unser Gegner wird, also HSV, Schalke 04, sowas. Oder, Anja?
Ja, und auswärts Relegation in Dresden. Dresden ist wirklich eine schöne Stadt, wo man viel machen kann.
Ja, ich wollte eigentlich nur noch dazu sagen, Aue kommt runter nach ganz, ganz vielen Jahren in der zweiten Liga. Wiederaufstieg ist nicht so eine einfache Geschichte. Also ich sag mal so, es wird eine sehr ausgeglichene dritte Liga wahrscheinlich in der kommenden Saison sein. Wir haben ja noch einen Funken Resthoffnung, der wieder so ein bisschen angefacht wurde. Ich habe auch eine Sache tatsächlich, die mir auch ganz, ganz persönlich Hoffnung macht. Ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen. Es gibt den jungen Löwen hier bei mir seit 2 Wochen im Haushalte Weiß. Der kennt bisher nur Löwensiege. 6-0 und 3-0. Also 100%ige Siegquote. Ich hätte nichts dagegen, wenn diese Aura weiterhin funktioniert.
Boah, stell dir mal vor, das geht die nächsten 60 Jahre so.
Dann wird es aber auch langweilig irgendwann.
Lecco mio. Mit so vielen Siegen kann ich für nicht leben, gell?
Dann musst du woanders hin. Gehen wir zur zweiten Mannschaft oder so. Oder zu den Löwinnen, wobei, das wollen wir natürlich auch nicht vergessen, die haben einen 10-1-Sieg eingefahren bei Weißblau Allianz München. Da ist der Aufstieg ganz, ganz fest im Visier. Wünschen wir den Löwinnen, schaut, dass ihr das weiterhin aufrechterhaltet. Chapeau in dieser ersten Saison, die sie da spielen. Und da gucken wir gleich mal, was da noch ansteht. Am kommenden Wochenende erneuten Auswärtsspiel in der Görzer Straße 55 auf der Bezirkssportanlage gegen Centro Argentino de Munich, erste Mannschaft. Auswärtssieg.
Geil. Punkt.
So, dann gucke ich mal auf meinen Zettel. Eine Sache würde ich ganz gerne noch ansprechen, tatsächlich. Es sind 2. Ganz kurz, Herr Schrodi, es gibt ja auch den FC Bundestag. Sind Sie da aktiv?
Ja.
Wie erfolgreich?
So erfolgreich, wie man beim FC Bundestag sein kann. Also es hat sich jetzt in der Legislatur verbessert. In der letzten war ich mit der Jüngste und einer, wie soll man es ausdrücken? Also ich habe schon mal Fußball gespielt und die waren alle ganz froh, dass ich dabei war. Und jetzt haben wir mit der neuen Legislatur wirklich einige Junge, die auch dazu bekommen, die auch Fußball spielen können. Und jetzt sieht es, sage ich mal, ganz gut, dass 3 Spiele, 2 Siege, ein Unentschieden. Also in den letzten Jahren waren die Siege eher rar gesät. Also da gab es einen ganz guten Stürmer, ich im Mittelfeld und ein defensives Mittelfeld und einen guten Torwart, aber ansonsten war es Mauer. Sag ich mal so. Jetzt macht es ein bisschen mehr Spaß. Es gibt Leute, die wirklich Fußball spielen können.
In welcher Liga spielt man da? Freizeitliga?
Nein, wir machen nur so Freundschaftsspiele. Es ist immer so, wenn Sitzungswochen sind, also wenn wir in Berlin der Bundestag zusammenkommt, das ist ja nicht jede Woche, wir haben 22 Wochen im Jahr, in denen der Bundestag zusammentritt, normal, es gibt auch Sondersitzungen, aber in diesen geplanten Sitzungen, dort immer am Dienstagabend findet ein Spiel statt, letztens zum Beispiel gegen eine Auswahl des Sparkassenverbandes. Wir haben auch gegen eine Auswahl von Flixbus gespielt.
Wir haben den Bus vor dem Tor geparkt wahrscheinlich.
Ja, das war es 1-1. Also da haben sie kurz zur Seite gefahren. Aber also entweder so Charity-Mannschaften oder aus den Wahlkreisen Mannschaften, gegen die spielen wir. Aber wir haben aber auch traditionell einmal im Jahr auch eine Europameisterschaft, wobei die Europa hat ein bisschen kleiner gefasst, ist traditionell seit über 40 Jahren, spielt einmal im Jahr Finnland, Österreich, Schweiz und Deutschland an Europameisterschaft aus, immer rollierend im anderen Land, dieses Jahr in Finnland, in Lahti. Da kann ich leider nicht teilnehmen. Aber ich war auch schon in zwei Meisterschaften dabei, in der Schweiz und in Österreich. Und das macht viel Spaß, aber man braucht nicht glauben, dass es, obwohl wir alle Abgeordneten sind, bis es dazu geht. Ich dachte beim ersten Mal in Österreich, ja, das ist Weiß und M, die war auch Abgeordnete und das ist, hey, man spielt da ein bisschen, man kickt, das macht Spaß und am Schluss, mein verliert oder gewinnt man, es wurscht. Hui, gegen Österreich, da ging es zur Sache. Also, ja, wir haben
eine Staatskrise ausgelöst.
Wir haben Cordoba gerecht, aber es war kurz davor, also es war Rudelbildung und alles. Ich musste damals also jetzt ziemlich viel alleine machen, weil wir so gute Mannschaft gehabt, ein bisschen rumgetrippelt und öfters mal gelegt worden. Und da gab es wirklich Rudelbildung und also kurz davor, so, jetzt gehen wir vom Platz, so kannst du weitergehen, ich hau's bloß rein. Und am Schluss haben wir das Ding 2-1 gewonnen, zweimal ich genetzt, das war auch ganz schön. Und aber das einzige Spiel, das wir gewonnen haben, aber es war das Wichtigste gegen Österreich. Also da ging es schön zur Sache.
Das ist der Klassiker, ne? Du kannst alle Spiele verlieren, aber ein in Anführungszeichen Derby, wenn du das gewinnst, ist besser erledigt.
Hauptsache Österreich geschlagen, so ist es.
Und ein Thema, über das wir zumindest, das wir noch kurz ansprechen sollten, weil es also gehört einfach auch eingeordnet. Daniel Birovka ist zurück im Großraum München, wird Trainer der U17 der Spielvereinigung Unterhaching, hat bei vielen war für viele eine überraschende Meldung. Wenn man sich es aber genau anguckt, ist es durchaus nachvollziehbar. Oder Anja, wie überrascht warst du?
Hat's auch nicht am Schirm, aber Manni Schwabel ist ein gewiefter Hund. Der weiß, wen er will, den kriegt er meistens auch. Ich kann ihn mir da sehr gut vorstellen. Und ich bin froh, dass wir ihn nicht als unseren gegnerischen Trainer weitererleben. Was ja auch
in der U17-Bundesliga dann.
Ja, da dann, aber halt nicht in der dritten Liga. Da bin ich schon mal sehr froh drüber.
Ich glaube, dass das eine sehr, sehr gute Wahl ist von Daniel Birovka, das zu machen, weil er, ich glaube, schon davon profitiert, dass er so ein bisschen unterm Radar arbeiten kann, dass er junge Spieler entwickeln kann. Das, glaube ich, ist schon genau sein Ding. Und das tut ihm auch gut nach den letzten Jahren, die er hatte.
Herr Schrodi, wie war Ihr Gefühl, als Sie davon gehört haben?
Ja, mich hat schon gewundert, weil man, also an sich, glaube ich, wollte er schon im Herrenbereich tätig sein. Das hat er immer wieder angedeutet. Selbst, glaube ich, als bei Türkgücü der 83. Trainer rausgeschmissen worden ist, hat er irgendwie angedeutet, ich kann mir das irgendwie auch vorstellen. Also der war schon heiß drauf. Und ich glaube nicht, dass das jetzt, sage ich mal, seine erste Priorität war, jetzt bei Haching da anzuheuern. Aber die haben eine gute Jugendabteilung. Muss man also, wenn man so schaut, wo die in den A- und B-Jugend spielen, muss man echt sagen, gut ab. Insofern ist es jetzt auch nicht die schlechteste Wahl. Auf Dauer, glaube ich, aber wird es jetzt für Daniel auch nichts sein, sondern der schaut bestimmt, dass er wieder irgendwo im Herrenbereich kommt. Kann ich mir vorstellen.
Dass er gut mit Jungen kann, hat er bei 60-2 gezeigt, hat er dann auch in der Regionalligasaison durchaus auch gezeigt. Und er hat in einem Interview auch gesagt, er kann sich das gut vorstellen. Und Sie haben es gerade gesagt, die Hachinger Jugendarbeit, so fair muss man sein, da wird gute Arbeit geleistet. Da kann er noch mithelfen. Und Daniel Birovka ist heimatverbunden. Und ich sage mal, wenn du im Großraum München arbeiten möchtest, ein bisschen höherklassig etwas entwickeln willst oder einfach auch ein bisschen deinen Stempel aufdrücken, dann hast du nicht so viel Auswahl. Also ich glaube, es ist, dass er in die Maschinerie von der Seitenstraße eingebogen wird. Das ist nicht möglich. Ich glaube, da ist der Weg hin verbrannt und dann wird es schon eng. Und was viele nicht wissen, und ich habe es auch nicht auf dem Schirm gehabt, er hat ja mal ein Jahr in der Haching-Jugend auch gespielt. Also es ist jetzt nicht so, dass er da ganz komplett keinerlei Bezug dazu hat. Und
alles wirklich?
Ja. Also meines Wissens, also es war zumindest nochmal zu lesen und ich glaube sogar von ihm irgendwo in einem Zitat, aber das war zumindest das, was ich noch im Kopf habe.
Bei Bayern war er ja und auch in der zweiten Mannschaft. Das ist, weil da haben wir mit Ismaling übrigens auch gegen ihn damals gespielt. Da war er bei Bayern. Das wusste ich, aber Haching wusste ich nicht. Also auch da glaube ich, ich weiß nicht, ob er verbrannt wäre, zu Bayern zu gehen. Ich glaube, weil er so der Urlöwe ist, ist er so verbrannt.
Ja, mittlerweile glaube ich. Ja. Ich sag mal so, aber wenn es jetzt
immer
nur
die Wechsel, auch im Jugendbereich gab es immer wieder die Wechsel. Also Danny Schwarz zum Beispiel, wobei der natürlich nie die Identifikationsfigur war, jetzt wie es natürlich Daniel Birovka ist.
Harald Czerny.
Ja, beispielsweise. Ja.
Aber ist der war ja schon rot angehaucht, noch tiefer rot angehaucht, bevor er überhaupt zu 60 gekommen ist. Also ja, ich sage mal so, es hätte, glaube ich, den größeren Aufschrei gegeben, wenn er wirklich zur Säbener Straße gewechselt wäre. Jetzt ist es so, ich glaube, die Vorstadt, das kann man ein bisschen besser Kann man ein bisschen besser mit leben, glaube ich. Also von dem her. Ich glaube, wir sind uns alle einig. Wir wünschen Daniel Birovka alles Gute. Ich bin gespannt. Bin wirklich gespannt, was man da hört. Wir biegen auf die Zielgerade ein und ich frage mal ganz frech in die Runde, gibt es irgendwas, was wir noch ganz kurz ansprechen sollten? Oder haben wir irgendwas vergessen?
Sascha Mölders wird Spielertrainer in Landsberg am Lech, Bayernliga Süd. Das wird interessant. Also da geht es dann wahrscheinlich auch gegen die zweite Mannschaft der Löwen. Könnte interessant werden.
Oh, das markieren wir uns im Kalender, wenn der Spielplan feststeht.
Ja, werden ein paar mehr Zuschauer sein als sonst. Und ich glaube, Anja, wir können das nochmal kurz ansprechen. Wir waren ja am Freitag in Wiesingerbräu. Ich habe es vorher schon kurz angedeutet. Ein sehr schöner Fanabend mit 60, 70 Löwenfans. Wir haben das Buch von Claude Rapp unter Löwen vorgestellt, den Bildband aus der Kurve. Der hat die Löwen-Ultras 20 Jahre begleitet. War wirklich ein schöner Abend. Sehr schönes Buch. Paar technische Probleme, aber die gehören dazu. Deswegen haben wir diesen Abend leider auch nicht als Podcast produzieren können. Das war der Plan. Haben wir dann sein lassen, weil es einfach an allen Ecken und Enden gehakt hat.
Wir waren aber quasi froh, dass es 3 Minuten vor Anpfiff alles funktioniert hat.
Alles im Sinne von ein Mikro für alle.
Genau.
Aber es hat gereicht und es war wirklich ein schöner, angenehmer Abend. Ich hoffe, denen, die dabei waren, hat es auch gefallen.
Genau. Dann würde ich sagen, liebe Grüße nochmal ins Erdinger Moos an Michael Schrodi, der sich vom Flughafen zu diesen Stammtischen zugeschaltet hat. Es hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Gutes Gelingen noch für die restliche Woche. Was sind die nächsten Termine für Sie? Ich hoffe, wir konnten so den Alltag ein bisschen aufheitern mit diesem Stammtisch.
Das war auf jeden Fall, wie soll ich sagen, einfacher und unterhaltsamer als der Steuerberaterkongress, auf dem ich auf dem Podium auch saß. ich bin heute nach Berlin und gleich am selben Tag wieder zurück, weil ich heute Abend noch einen Termin habe und fahre also jetzt wieder in den Wahlkreis in Landkreis Fürstenfeldbruck nach Hause. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht auch übrigens. War ein netter Plausch und ja, ich hoffe, man sieht sich vielleicht auch mal dann am Grünspitz oder im Stadion oder wie auch immer. Also ich bin zwar in der Stehhalle, aber wenn ich da bin, dann hängt dann auch demnächst immer dann auch die Zaunfahne der Bundestagslöwen. Und ja, freue mich dann vielleicht mal auf eine Giesinger Erhellung.
Mal ja, unbedingt. Ich denke, das kriegen wir hin. Also dann sage ich auch nochmal herzliches Dankeschön, dass Sie uns da einen Slot in Ihrem Terminkalender haben freimachen können. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich sage auch Anja und Alex, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Spannend, was wir in den nächsten Folgen 59 und 60 dann zu besprechen haben, was sich im Löwenkosmos tut. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und von uns gibt es wie immer 3 Tipps. Bleibt gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv, vor allem in den nächsten 2 Wochen. Und bleibt vor allem eins. Löwenslang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus, macht's es gut.